Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Thema heute sind die vielen Reformen, die aktuell auf dem Weg ins Parlament oder dort schon angekommen sind und die Aussichten, die sich dadurch für das Gesundheitswesen ergeben. Und am Telefon begrüße ich den, der das alles zusammenhalten sollte. Natürlich im Auftrag seines Chefs, das ist der Herr Lauterbach. Aber am Telefon ist jetzt Michael Weller, Leiter der Abteilung 2 Gesundheitsversorgung und Krankenversicherung im Bundesgesundheitsministerium. Hallo nach Berlin, Herr Weller.
Ja, hallo, Herr Gerloff. Grüße Sie zurück.
Herr Weller, wenn Sie im Moment morgens aufwachen, wissen Sie dann schon, mit welcher Gesundheitsreform Sie sich an dem Tag beschäftigen werden? Oder verlieren Sie vielleicht manchmal den Überblick, um welche Formulierung, für welchen Paragraphen es gehen wird?
Na, also den Überblick habe ich zum Glück noch nicht verloren. Wenngleich ich aber zugeben muss, dass es sehr hektisch und vielseitig ist und auch komplex ist. Aber die großen Reformen, die hat man natürlich jeden Tag hier auf dem Tisch und muss sich damit beschäftigen. Also noch hoffe ich zumindest, dass ich den Überblick nicht verloren habe.
Sehr gut, das ist ja auch ziemlich wichtig, diese Position, in der Sie da sind. Das ist ja auch wirklich ein Riesenberg, den Sie da aktuell zu bewältigen haben. Wollen Sie den Zuhörern vielleicht mal einen kleinen Überblick geben, welche aktuell laufenden und geplanten Reformgesetze in Ihre Zuständigkeit fallen?
Ja, sehr gerne. Also die Abteilung, die ich hier leite, ist im Grunde nach auch so ein bisschen die Gesetzesschmiede des Ministeriums. Also im Kern geht es hier um die Krankenversicherung, um die Gesundheitsversorgung und Neuaufstellung des Krankenhausbereichs. Und die, sagen wir mal, die drei wesentlichen Reformen, die wir im Moment hier bearbeiten und versuchen voranzutreiben, sind die Krankenhausreform. Das ist sicherlich das Prestigeobjekt schlechthin in der Gesundheitspolitik des BMG im Moment. Dann die ambulante Versorgung mit dem GVSG, wo ein ganzes Portfolio an Änderungen vorgesehen sind und kleineren Reformen jeweils vorgesehen sind. Und dann als drittes die Notfallreform mit dem Rettungsdienst, der auch reformiert werden soll. Das sind so vielleicht die drei wesentlichen großen Reformprojekte.
Da werden wir auch sicher gleich nochmal dazu kommen. Aber vorher nochmal so ein paar Fragen, so als Metathemen, sagen wir mal. Wie ist es eigentlich zu diesem enormen Stau an Gesetzen gekommen? Viele Vorhaben sind ja nun bereits seit über einem Jahr im Gespräch. Also das GVSG zum Beispiel, da erinnere ich mich an den ersten zu lesenden, noch nicht offiziellen Referentenentwurf. Das war im Sommer letzten Jahres. Und jetzt, ein Jahr später, muss alles auf einmal gehen. Wie ist das dazu gekommen, zu diesem Stau?
Also sagen wir, der Stau, den gibt es eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren. Also die Krankenhausreform, die Notfallreform und sicherlich auch die ein oder andere ambulante Versorgungsreform, die hätte man schon viel früher angehen müssen. Teilweise diskutiert man über Krankenhausreformen, über die Notwendigkeit schon seit Jahrzehnten. Notfallreformen, wenn Sie sich daran erinnern, war in der letzten Legislaturperiode auch schon auf der Agenda, ist dann nicht zum Tragen gekommen. Also das läuft schon seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten bei einigen Themen. In dieser Legislaturperiode ist es sicherlich so, dass durch die neue Regierungsbildung man erstmal auch ein bisschen Zeit haben muss, um sich zu finden, um zu schauen, wie steuern wir die Prozesse. Das gilt für die gesamte Regierung, das gilt für die einzelnen Häuser, das gilt für die einzelnen Abteilungen. Das ist aber, glaube ich, ein ganz normaler Prozess, der in jeder Organisation erstmal ein bisschen Zeit braucht. Und dann kann man sicherlich auch offen drüber reden, gibt es an der einen oder anderen Stelle dann auch in einer Dreierkonstellation in der Regierung oder in der Bundesregierung einen Abstimmungsbedarf, der dann auch seine Zeit braucht. Das ist aber auch okay und das ist auch richtig in so einer Regierungskonstellation.
Mhm. Vielleicht noch eine weitere Frage. Jetzt läuft ja in der aktuellen Woche kommt das GVSG, also das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, in den Bundestag und ebenso die Krankenhausreform. Wie ist das eigentlich organisatorisch? Ist die Arbeit für Sie erledigt, wenn der Kabinettsentwurf für ein Gesetz durch ist, oder geht die Arbeit im Hintergrund weiter?
Oh je. Also erledigt ist die Arbeit mit Sicherheit nicht.
Okay.
Die geht genauso weiter, die geht vielleicht sogar noch intensiver weiter und kann vielleicht ganz kurz beschreiben. Also erstmal geht die Arbeit weiter, weil wenn der Kabinettsentwurf vom Kabinett beschlossen ist, dann wird die Zuleitung ans Parlament organisiert und dann hat man dann die erste Lesung, die halt diese Woche jeweils stattfindet. Aber es beginnt ja auch die Beratung im Bundesrat. Das heißt, wir beschäftigen uns hier dann auch in der Abteilung mit den Positionen, mit den Beschlüssen des Bundesrates. Und wir erarbeiten dann ja auch eine Gegenäußerung der Bundesregierung, die wiederum ins Kabinett muss, zu den Beschlüssen des Bundesrates, zum GVSG, zum KHVG. Also das ist das eine. Und im parlamentarischen Verfahren, da ist ja dann Herr des Verfahrens selbstverständlich der Parlamentarier, die Parlamentarier, die Fraktionen. Und dort sind dann natürlich eigene Vorstellungen zurecht, wie man Reformen noch weiterentwickeln kann, wie man vielleicht Instrumente schärft oder auch austauscht. Und die ganzen Formulierungen, die ganze fachliche, sagen wir mal, Zuarbeit oder auch Betreuung und Beratung, die findet dann hier im Ministerium statt. Also gesagt ist ja nicht geschrieben.
Werbung. Im medizinischen Alltag kommt es darauf an, schnell die richtige Entscheidung zu treffen. Dabei hilft Ihnen MedBe, eine App, die für Ärztinnen und Ärzte aktuelle Leitlinien in digitalen Pocketcards zusammenfasst. Jederzeit griffbereit auf Ihrem Desktop, Handy oder Tablet. Jetzt kostenlos registrieren und die App downloaden auf medbe.org.
Oh nee. Und also da gehen dann die Parlamentarier auch ein und aus so ein bisschen im Ministerium, um da dann zu diskutieren über Formulierungen. Da kommen ja dann die Änderungsanträge vor der zweiten und dritten Lesung und so weiter. Ist das so? Kann man das so sagen? Auch, da gibt es ja auch juristische Beratung wahrscheinlich dann aus dem Ministerium.
Ja, es gibt eine fachliche und juristische Beratung. Aber was man nicht so sagen kann, ist, dass die Parlamentarier ein- und ausgehen im Bundesministerium für Gesundheit. Das kann man mit Sicherheit nicht sagen, das ist andersrum. Also die Beratungen, die finden im Bundestag statt, die finden im Parlament statt und die finden dann auch zu die sogenannten Berichterstattergespräche oder der Gesundheitsausschuss, dann erst recht als Institution im Bundestag, die finden selbstverständlich im Bundestag statt und auch die Beratungen. Wir werden dann dort zugebeten. Und werden dann dort fachlich zu Rate gezogen und müssen dann nachher auch die Dinge, die dort beschlossen werden, umsetzen, einen Änderungsantrag.
Mhm. Das findet dann wahrscheinlich im Löbehaus statt, ne?
Überwiegend. Ja, im Bundestag, in der Regel im Paul-Löbe-Haus, aber das kann auch in anderen Räumen des Bundestages stattfinden, aber im Bundestag, ja.
Ja. Gut, noch eine letzte Frage, die wollte ich eigentlich schon immer stellen, wenn ich mal jemanden aus der Abteilung 2 in einem Gespräch habe. Warum müssen eigentlich die Formulierungen neuer Paragraphen immer in einem Deutsch verfasst sein, das sie kaum jemand versteht, außer den Juristen, die sie verfasst haben? Allein wenn ich an die Formulierung der Entbudgetierung der Hausärzte denke, können Sie da nicht eigentlich steuernd eingreifen als Abteilung 2?
Zum Teil formulieren wir die ja auch selbst. Naja, das sind halt sehr komplexe Regelungsbereiche und von da und muss juristisch exakt und sauber formuliert werden, um genau das zu treffen, was Parlament beschließen will oder Regierung vorher beim Kabinettentwurf vielleicht vorhatte und an Vorstellungen hat. Na, ist sehr komplex und das muss sowohl kompetenzrechtlich korrekt sein, das muss von der Steuerungswirkung korrekt sein. Aber ich gebe zu, man könnte auch einmal einen Zeitraum in einer Legislatur benötigen, um über die Regelungen, insbesondere die Honorierungsregelung im SGB V, aber wir fallen da noch andere ein, mal rüber zu gehen und vielleicht die auch verständlicher zu formulieren. Da ist schon ein Stück weit dran, aber oberstes Gebot ist rechtlich sauber, das zu treffen, was politisch in der Regierung verabredet wird oder im Parlament verabredet wird.
Okay, ist nicht immer vermeidbar. Gut, dann kommen wir jetzt zu den fachlichen Fragen. Ich habe das Stichwort Entbudgetierung genannt. Also, dann ist jetzt also das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz dran, das GVSG. Die Erwartungen an das Gesetz waren ja riesig. Als dann der echte Referentenentwurf herauskam, war vieles von dem, was ursprünglich geplant war, rausgefallen. Gesundheitskioske, Primärversorgungszentren, Regionalisierung, Verbot der Homöopathie als Satzungsleistung. Übrig geblieben sind, abgesehen von einigen Detailregelungen, vor allem die Entbudgetierung und Neuausrichtung der Honorierung der Hausärzte und es sind Änderungen beim gemeinsamen Bundesausschuss. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass diese anderen Themen alle rausgefallen sind?
Naja, ein Kabinettentwurf entsteht, in dem das federführende Ressort, sagen wir mal, die Themen in den Fokus stellt, was jetzt, wo Regelungsnotwendigkeiten sind, wo man Reformen vorantreiben will. Und dann wird in der regierungsinternen Abstimmung darüber beraten, ob so oder mit Änderungen oder mit welchen Zielrichtungen man dann dort ins Kabinett geht. So. Und in der Tat gab es bei dem Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, bei den von Ihnen genannten Themen, durchaus unterschiedliche Perspektiven, ob oder wie und auch sicherlich eine Fragestellung, da muss man gar keinen Hehl draus machen, wie ist die Kostenwirksamkeit bei der einen oder anderen Maßnahme. Und dort ist dann offensichtlich im Rahmen der Regierungsabstimmung, ist man zu der Erkenntnis gekommen, dass man sagt, nee, wir sind da noch nicht übereingekommen bei diesen von Ihnen genannten Regelungen. Wir bringen jetzt den GVSG-Entwurf eben so, wie Sie ihn jetzt kennen, ins Kabinett und starten damit das Gesetzgebungsverfahren, weil wichtig ist dann natürlich auch, dass man irgendwann mal einen Meilenstein erreicht. Meilenstein ist dann erreicht, wenn Sie einen Kabinettentwurf durchs Kabinett bringen und dann die parlamentarischen Beratungen beginnen. So. Und das haben wir jetzt getan und von daher sind halt die von Ihnen genannten Themen da jetzt in dem GVSG-Gesetzentwurf erstmal nicht enthalten.
Nun wird ja allenthalben gerätselt, welche Punkte im parlamentarischen Verfahren wieder reinrutschen könnten. Haben Sie da auch selber Aktien drin oder ist das doch eher Sache des Bundes, der Parlamentarier? Oder anderes Bild, spielen Sie da Doppelpass mit den Parlamentariern oder spielen die ihr eigenes Spiel?
Naja, also da würde ich mich jetzt an die, oder den würde ich, will mich und wir müssen uns an die demokratischen Gepflogenheiten halten. Okay. Und ja. Herr des Verfahrens ist jetzt das Parlament und Herr des Verfahrens Parlament wird jetzt die Themen auf die Agenda setzen oder nicht auf die Agenda setzen. Und das kommt dann vielleicht schon in den Berichterstattergesprächen, die jetzt auch ganz, ganz schnell beginnen. Ganz kurzfristig jetzt beginnen werden und dann wird man sehen, ob eine der Regierungsfraktionen den Bedarf hat, Gesundheitskioske oder Gesundheitsregionen oder primär ärztliche Versorgungszentren und auch die finanzielle Förderung von Medizinstudienplätzen wieder auf die Agenda zu heben und vielleicht auch darüber hinaus noch weitere Themen. Das wird man dann sehen. Mach keinen Hehl daraus. Das Bundesministerium für Gesundheit wollte und hätte gerne die Gesundheitskioske und sicherlich auch die anderen genannten Themen, weil sonst wären sie ja nicht im Referentenentwurf enthalten gewesen.
Da hat ja jetzt auch der Gesundheitsausschuss des Bundesrates konkrete Vorschläge gemacht, also vor allen Dingen zu Gesundheitsregionen und Gesundheitskiosken, wenn ich es richtig gesehen habe. Sie haben eben gesagt, Sie als Bundesregierung fertigen Sie dann eine Gegenäußerung an. Und diese Dinge werden ja wahrscheinlich dann auch über die Parlamentarier vielleicht in die Diskussionen hineinrutschen. Hat da irgendwas Chancen aus Ihrer Sicht?
Unmittelbar wegen der Gegenäußerung Bundesrat weiß ich nicht. Das tut natürlich die Diskussion anheizen. Also die Diskussion wird dadurch nochmal sicherlich angeheizt und landet auf den Tischen der Parlamentarier. Aber ob die jetzt den Beschluss, also wenn dann Bundesrat beschließt, Gesundheitskioske sollen so oder vielleicht auch in abgeänderter Form oder die Gesundheitsregionen kommen, ob sie das aufnehmen oder nicht, das liegt ganz alleine in der Hand der Parlamentarier. muss sicherlich vom Verfahren her, das ist auch noch wichtig zu wissen, vom Verfahren her muss es auch Gegenstand einer Anhörung dann sein. Also das, was nicht angehört wird, kann nachher auch nicht in einem Gesetz stehen. Aber ich gehe mal davon aus, weil auch die Akteure im Gesundheitswesen, da gibt es ja sehr viele, die das ein oder andere Instrument, also Gesundheitskiosk oder Region oder primärärztliche Versorgungszentren unbedingt haben wollten, dass das schon dann auf der Agenda steht. Aber wie gesagt, Herr des Verfahrens ist Parlament.
Von der Seitenlinie kommen ja auch gelegentlich Äußerungen, wie zum Beispiel vom Minister Lauterbach. Der hatte am Rande einmal gesagt, so ganz nebenbei, ja, die investorengetragenen MVZ würden am Ende verboten werden. Die stehen aber noch gar nicht drin im GVSG, standen da auch noch gar nicht drin, also sie sind auch nicht gestrichen worden. Die sollten ja ursprünglich über das Versorgungsgesetz 2 drankommen, sagen wir mal. Bei dem das Versorgungsgesetz 2, da kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass es überhaupt noch durchgeht in dieser Legislaturperiode. Kommt da noch etwas in Sachen MVZ ins Gesetz hinein? Ist da was geplant? Können Sie da was zu sagen?
Also wir haben einen anderen Regelungsbereich jetzt ja schon drin, nämlich die Erleichterung von kommunalen MVZs für Gemeinde und Städten, damit die Versorgung vor Ort noch besser mitgestaltet werden kann. Dass die Thematik, die Sie ansprechen, das sind die investorengetriebenen medizinischen Versorgungszentren. Auch hier gilt das Gleiche, was ich eben gesagt habe. Die Parlamentarier sind Herr des Verfahrens und wenn dort der Bedarf besteht, eine solche Regelung zu beraten und oder gegebenenfalls ins Gesetz zu bringen, dann werden die das tun. Und dann müssen wir fachlich und rechtlich das beurteilen und gegebenenfalls dann die Formulierungshilfen vorlegen. Ob das geschieht, weiß ich nicht. In der Regel, ich weiß nicht, ob Sie das Verfahren oder den Zuhörerinnen und Zuhörern das Verfahren so klar ist, in den Berichterstattergesprächen wird dann häufig mit Prüfbitten gearbeitet. Mhm. Dass, sagen wir mal, eine Regierungsfraktion, die ein Thema hat oder eine Änderung irgendwo in einem vielleicht schon bestehenden, in einer bestehenden Formulierung hat und dann eine Prüfbitte stellt und dann muss das Ministerium dazu Stellung nehmen, ob das umsetzbar ist, wie es umgesetzt werden kann oder was dafür oder dagegen spricht, je nachdem, und mit Zahlen, Daten, Fakten dort antworten. Und das kann passieren, wenn so eine Prüfbitte käme von einer der Regierungsfraktionen, dann könnte das so aussehen, dass deine Antwort ist so wie der oder wird so aussehen, wie der Minister sich auch bisher immer geäußert hat. Aber ob und wann so etwas passiert, das haben auch ganz alleine jetzt die Parlamentarier in der Hand.
Mhm. Es gibt ja auch noch ein paar andere Themen, die immer mal wieder andiskutiert werden, hier und da, wenn es um das GVSG geht. Beispiel die Honorierung der klimasensiblen Beratung in der Praxis. In der HZV gibt es das ja bereits. Daher jetzt eine doppelte Frage. Gut, im Hintergrund wahrscheinlich ist es jetzt genauso wie bei den IMVZ. Es müsste dann vom Parlament ausgehen. Aber haben Sie das Gefühl, dass oder würden Sie vermuten, dass da noch was kommen könnte in der Sache klimasensible Beratung und Honorar dafür? Und vielleicht als B-Teil der Frage, wäre es nicht eigentlich Sache der Selbstverwaltung im erweiterten Bewertungsausschuss, so eine Leistung auszuloten und dann einzuführen?
Also das Thema ist ein wichtiges Thema und wir haben ja auch schon einige, sagen wir mal, Sitzungen und Beratungen mit den entsprechenden Organisationen, Verbänden, Ärzteverbände, GKVSV zusammen hier auf Ministerebene gehabt, wo wir alle das gleiche Ziel formuliert haben, dass wir dort alles tun müssen, um die Menschen vor Hitze zu schützen, beziehungsweise vor den Folgen, gesundheitlichen Folgen von Hitze zu schützen. Ich gehe deshalb davon aus, dass dies selbstverständlich in einem ambulanten Versorgungsgesetz diskutiert und beraten wird, auch wiederum dann über das schon mehrfach beschriebene Verfahren.
Ja, klar.
Selbstverständlich ist es Aufgabe der Selbstverwaltung, dann das Feintuning zu machen und auch die, wenn man mal, auch wenn die Vergütungsregelungen dann zu gestalten und zu machen. Aber hin und wieder braucht man auch einen gesetzlichen Rahmen oder eine gesetzliche Vorgabe oder eine gesetzliche Schärfung. Vielleicht auch hin und wieder braucht die Selbstverwaltung einen kleinen Anstoß, um das, was dann Politik, die sagen wir mal, im Parlament gedacht und gewollt ist, um das auch abzusichern und auch voranzutreiben. Also ich gehe schon davon aus, dass dort eine Beratung stattfindet, aber wie konkret und wie das dann ausgehen wird, das wage ich jetzt noch nicht zu sagen.
Mhm. Beim Thema Entbudgetierung und Änderung bei der Honorarsystematik bei den Hausärzten, da spürt man auf Seiten der Hausärztinnen und Hausärzte immer mal wieder Verwirrung. Wenn ich das richtig verfolge, soll ja die Entbudgetierung so ausgestaltet werden wie bei den Pädiatern. Kompliziert genug, darüber haben wir schon gesprochen. Nun hat es zuletzt Äußerungen von Hausärzten aus KVen gegeben, dass es je nach Ausgestaltung der neuen Abrechnungsregeln bei der Betreuung chronisch Kranker am Ende sogar dazu kommen könnte, dass die Hausärzte gar nicht mehr in der Lage wären, die alten Budgets zu füllen. Das heißt, am Ende würde doch weniger Honorar herauskommen für Hausärzte trotz Entbudgetierung. Gibt es da Berechnungen oder Überlegungen dazu aus dem Ministerium?
Also was wir nicht wollen, ist, dass hausärztliche Vergütung vom Budgets kann man ja dann zumindest bei der Entbudgetierung gerade nicht mehr sprechen, also dass die hausärztliche Vergütung geringer wird. Also das ist ja, wir wollen ja geradezu einen positiven Anreiz setzen durch die Maßnahmen Entbudgetierung, durch die Versorgungspauschale und durch die Vorhaltepauschale sind ja im Grunde nach drei große Elemente, die wir dort einführen. Das soll ja geradezu attraktiver werden, für junge Medizinerinnen und Mediziner den Hausarztberuf zu wählen. Und von daher ist nicht Ziel und nicht soll auch nicht durch irgendwelche Winkelzüge irgendwie erreicht werden, dass dort nachher weniger zur Verfügung steht. Wesentlich ist gerade bei der Chronikerregelung, das ist also die zentrale Zielsetzung bei der Chronikerregelung ist dem Grunde nach eins, es kann doch nicht sein, dass immer mehr Patientinnen und Patienten Schwierigkeiten haben, einen Hausarzttermin haben. Die Hausärzte zu Recht klagen, sie können der Arbeit nicht mehr Herr werden. Sie haben zu viele Patientinnen und Patienten zu versorgen. Die Hausarztsitze können nicht mehr besetzt werden. Dass wir dann nur noch historisch irgendwie begründet oder begründbar den Quartalsbezug haben und Menschen in die Arztpraxis kommen müssen, kommen sollen, kommen wollen, um die Chipkarte durchzuziehen, um die Quartalspauschale abzurechnen, obwohl der Behandlungsbedarf gegebenenfalls gar nicht gegeben ist. Das ist Ziel der Chronikerpauschale, die Arztpraxen, die Hausarztpraxen zu entlasten von in Anführungsstrichen unnötigen Patientenkontakten. Das muss natürlich alles entsprechend der medizinischen Bedarfsnotwendigkeit geregelt werden. Und das kann nicht und wird nicht Gesetzgeber machen. Das muss Selbstverwaltung machen. Das müssen die Fachleute vor Ort machen. Das ist Ziel und nicht Ziel, weniger Vergütung zur Verfügung zu stellen. Mhm. Oder um noch ein Beispiel zu geben, wenn ein gut eingestellter chronisch Erkrankter, der wo ganz klar ist, da ist kein medizinischer Bedarf jetzt für eine Intervention oder für eine Behandlung durch den Hausarzt, weil auch Jahre oder Jahrzehnte lang er dort betreut wird, ein Rezept braucht, was er auch schon seit 10 Jahren jeden Monat oder jedes Vierteljahr braucht, dann muss es nicht sein, dass man nur deshalb in die Arztpraxis bestellt wird, um sich Rezept ausstellen zu lassen. Das muss irgendwie praxisnäher und effizienter gestaltet werden. Das ist Ziel und Hintergrund.
Gut, und wenn wie hoch dann nachher die Vergütung für die einzelnen Dinge ist oder sein könnte, das ist dann Sache der Selbstverwaltung.
Das muss der Bewertungsausschuss dann festlegen, die Selbstverwaltung, genau.
Ja. Gut, dann wollen wir es mal mit dem GVSG genug sein lassen. Kommen wir vielleicht noch zu einem anderen Reformkomplex. Und da würde ich fast Krankenhausreform, Notfallreform und Reform des Rettungsdienstes in einem Atemzug nennen. Wie bringen Sie diese drei Gesetzgebungsverfahren zusammen? Vielleicht so als erste Frage zu dem Komplex.
Also erstmal vom Gesetzgebungsverfahren, vom eigentlichen Verfahrensablauf natürlich nicht. Also die laufen als eigenständige Gesetze und werden auch nicht irgendwann im parlamentarischen Verfahren zusammengeführt, aber zusammen denken würde ich sie schon. Bestes Beispiel ist Krankenhausreform und Notfallreform. Und da würde ich aber den Rettungsdienst in der Notfallreform auch unmittelbar mit zusammendenken. Und da kann es auch sein, dass wir das im Verfahren nachher zusammen machen. Da gibt es aber eine ganz andere inhaltliche, einen ganz anderen inhaltlichen Zusammenhang. Aber die Notfallreform, wenn wir da von integrierten Notfallzentren, von den INZs sprechen, die in den Krankenhäusern mit dem berühmten gemeinsamen Tresen installiert werden sollen oder gibt's ja teilweise schon, aber flächendeckend dann installiert werden sollen, dann muss ich das irgendwie zusammen mit der Krankenhausreform denken und dann muss es auch eine gewisse, nicht hundertprozentige, aber eine gewisse zeitliche Kongruenz geben zwischen den Gesetzgebungsverfahren, weil das sind ja Investitionsentscheidungen von abhängig, Organisationsentscheidungen unabhängig, so dass das schon zusammendenkt. Und selbst das GVSG gehört da irgendwie mit rein, weil ich muss natürlich neue Aufgaben für die KV beschreiben oder muss nicht, aber wir wollen es. Wir wollen den Sicherstellungsauftrag der KV im Rahmen der Notfallreform schärfen und natürlich korrespondiert das auch mit einem GVSG, wo es um Budgetfragen geht, um Steuerung der ambulanten Versorgung geht. Also alles hängt mit allem zusammen.
Ja, Sie schrauben gleichzeitig an allen Schrauben im System im Moment, ne? Ich hatte das auch schon mal in einem anderen Podcast als Operation am offenen Herzen des Gesundheitswesens genannt. Auch da wieder die Frage, wie schafft man das da, die verschiedenen Anreizwirkungen, die man ja an allen Stellen auslöst, irgendwie im Blick zu behalten? Das ist ja teilweise dann auch gegenläufig oder über Sekundäreffekte. Hat man das alles im Blick oder kriegt man dann einen Schreck, wenn dann alle Reformen in Kraft getreten sind?
Also ich hoffe, dass wir keinen Schreck kriegen, wenn alle Reformen in Kraft getreten sind. Bin eigentlich auch sicher, dass wir keinen Schreck bekommen. Bei der Krankenhausreform ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil da geht es ja auch darum zu überlegen, wie soll die Krankenhausstruktur in den nächsten Jahrzehnten aussehen. Ja. Und das werden wir, da kann jeder sicher sein, auch wenn uns das immer als Vorwurf hier gemacht wird, dass wir das irgendwie nicht machen oder nicht liefern, da werden wir nicht scharf stellen, ohne zu wissen, welche Folgen das haben wird. Es wird eine Folgenabschätzung dort geben. Das, und zwar speziell zu den Wirkungen, Leistungsgruppen, Vergütung und anderen Instrumenten. Das kann ich aber erst machen und das wird immer vergessen. Das hat etwas mit der Komplexität des Themas zu tun. Das wird vergessen. Ich muss halt erstmal eine Gruppe haben. Ich muss erstmal wissen, welche Leistungsgruppen mit welchen Leistungskriterien dann überhaupt da sind und wie werden die einzelnen Fälle zugeordnet. Und der Gruppe, den gibt es eben noch nicht. Den machen sie jetzt einfach mal by the way. Der muss dann erarbeitet werden. Und wenn ich das weiß, dann kann ich sagen, die Krankenhauslandschaft sieht demnächst so oder so aus, weil ich weiß, wer welche Qualitätskriterien erfüllt, wer die Leistungsgruppe bekommt und dann weiß ich auch, wie die Beutevergütung fließt und damit habe ich die finanziellen Wirkungen. Das wird aber erst gehen, wenn ich die Hausaufgaben gemacht habe. Das ist ein bisschen kompliziert, aber ist nicht änderbar und das wollen wir ordentlich machen. Deshalb muss der Gruppe erst vorliegen.
Ah ja, und der ist aber dann nicht Teil des Gesetzes, oder?
Doch, der Gruppe, der war schon in dem Krankenhaus, Krankenhaustransparenzgesetz drin. Mhm. Da hat es ja dann eine Verzögerung gegeben, weil wir da im Vermittlungsausschuss waren. Und da ist schon einiges drin gewesen. Also da sind schon die Voraussetzungen mitgegeben worden. Ja.
Okay. Das ist ja noch schwerer und in diesem Fall für die Öffentlichkeit da, den Überblick ein bisschen zu behalten. Da gibt es ja immer wieder dann den Streit mit den Ländern. Die fühlen sich dann nicht berücksichtigt mit ihren Forderungen und dann steht dann plötzlich das Projekt wieder auf dem Spiel und dann kommen die Hausärzte und sagen vielleicht zu Recht, warum sollen eigentlich die Kliniken jetzt auch noch die primärärztliche Versorgung mit übernehmen, außer in gesperrten Gebieten. Davon gibt es ja kaum noch welche. Und manchmal hat man so das Gefühl, das Ganze wird so zerredet. Bleibt da am Ende noch eine echte Reform übrig?
Also, ich bin ja schon ein paar Jahrzehnte in dem Gesundheitssystem unterwegs.
Oh ja.
Zwar von einer anderen Warte aus und von einer anderen, sagen wir auch mit, durchaus mit anderen Aufgaben. Aber was klar ist, ist, es geht darum, über 300 Milliarden starken Markt, der auch überwiegend in Selbstverwaltung gestaltet wird, zu gestalten. Das sind halt immense Kräfte, die dort wirken, die dort mit entscheiden und mit dann auch Gesetzgebung beeinflussen wollen. Und was ich aber auch weiß, ist, dass wir mit einer Krankenhausreform noch nie so weit waren in Deutschland, wie wir jetzt sind. Also ein Kabinettentwurf mit so einer umfassenden Reform, mit einem neuen Vergütungssystem, mit einem neuen Qualitätsanspruch, mit dem neuen Instrument der Leistungsgruppen und vielen weiteren Instrumenten, die dort gesehen sind. Auch mit dem, was Sie eben angesprochen haben, mit, sagen wir mal, sektorübergreifenden Versorgungseinrichtungen im stationären Bereich, also als Krankenhaus firmiert. Soweit waren wir noch nie. Und auch jetzt die, wo wir eben drüber gesprochen haben, mit dem GVSG, auch wenn dort Themen jetzt im Moment nicht drin waren, die vorher mal vorgesehen waren, da sind schon einige für sich genommene große Reformen drin. Also das ist schon eine Vergütungsreform für die Hausärzte. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Mhm. Das ist, da überwinden wir dem Grunde nach die Vergütungssystematik der letzten Jahrzehnte. So, und auch mit weiteren Dingen wie GBA, mit anderen, sagen wir mal, Gewichtungen für Patientinnen, Patienten bei den Entscheidungen, weil die Pflege kommt dort rein, andere Player werden dort auch nochmal besser und stärker justiert. Also das sind schon einige große Reformen drin oder eine neue Bedarfsplanung für Ärztinnen und Ärzte, für die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, für Kinder und Jugendliche. Da ist schon einiges drin. Ich glaube, wir sind sehr weit. Ich bin auch sicher bei der Krankenhausreform, um das abschließend da auf den Punkt zu bringen. Wir alle Beteiligten im System, die Krankenhäuser, selbst die Krankenhausverbände, wissen, dass es eine Reform geben muss und alle brauchen auch einen Planungsrahmen. Wir streiten uns über den Planungsrahmen, aber dass es einen Planungsrahmen geben muss und dass auch im Kern die Dinge, die jetzt dort vorgesehen sind, so kommen sollen, die sind auch zwischen Bund und Länder in Eckpunkten vereinbart worden über die Ausgestaltung bei dem einen oder anderen Instrument. Da gibt es sicherlich Beratungs- und Diskussionsbedarf, aber den Planungsrahmen, den brauchen alle. Deshalb bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir am 01.01.2025 mit der Krankenhausreform im Bundesgesetzblatt stehen.
Gut, dann frage ich noch mal in einer Detailsache nach. Sie haben gesagt, gewaltige Kräfte zerren natürlich an allen Seiten, Lobbygruppen und Länder und so weiter. Und es ist immer schwer zu unterscheiden, welche Szenarien, die da an die Wand gemalt werden, am Ende realistisch sind und wo es daher noch Änderungsbedarf im Gesetzgebungsverfahren geben könnte und wo es eher um die Sicherung der eigenen Stellung geht. Hier im Podcast hat unlängst ein Klinikvertreter Wartelisten vorhergesagt, wenn die Vorhaltepauschalen eingeführt werden. Und er hat beklagt, die Kliniken müssten nicht mehr in den Qualitätswettbewerb eintreten, wenn über die Leistungsgruppen nicht nur die Leistungen zugeteilt würden, sondern auch noch die Leistungsmengen. Wie sehen Sie das?
Also erstmal muss man etwas vorwegschicken. Sie haben eben in einem Satz Lobbygruppen und Länder genannt. Dem würde ich widersprechen.
Oh ja, da
Länder, haben Sie recht. Länder, also Bundesrat ist ein Verfassungsorgan. Also Länder spielen eine wichtige und entscheidende Rolle und gerade in der Gesundheitspolitik und gerade im Krankenhaus mit dem Föderalismusreform ganz klar, wer welche Aufgaben hat und die Krankenhausplanung ist Länderaufgabe. Also das ist mir wichtig, das wirklich hier nochmal zu sagen,
das
passt nicht in einen Topf. Also das geht nicht. Wartelisten wird es geben, wenn wir so weitermachen wie bisher. Im stationären wie im ambulanten Bereich. Deshalb sind die Reformen. Also es kann doch nicht sein, dass alle sagen, wir haben Fachkräftemangel, wir haben zu wenig Ärztinnen und Ärzte, wir haben zu wenig Pflegepersonal und machen weiter so wie bisher, dass jede Klinik alles machen kann. Ob das in 5 Kilometer Entfernung ist, bei planbaren Eingriffen oder nicht, spielt alles keine Rolle. Und die Qualität der Leistungserbringung spielt auch alles keine Rolle. Das kann doch nicht richtig sein, dass man das so weiterlaufen lässt. Wenn ich nichts mache, dann wird es Wartelisten geben, dann wird es und das auch noch mit wenn dann eine Leistung stattfindet, vermutlich mit nicht optimal oder der bestverfügbaren Qualität oder dem Qualitätsanspruch. Ich muss doch konzentrieren, um Qualität zu steigern. Ich muss doch, kann doch nicht richtig sein, dass hochkomplexe Eingriffe, onkochirurgische Eingriffe zum Beispiel, im Grunde nach in jeder Klinik gemacht werden können. Ich muss doch eine gewisse Fallzahl haben, ich muss Erfahrung haben, ich muss doch gut geschulte Ärzte, Ärztinnen, Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger haben. Das ist doch geradezu Ziel, so, um dann da bessere Qualität hinzubringen und auch, dass wenn nicht jeder alles machen kann in Zukunft, zu sagen, hey, konzentriert euch auf bestimmte Leistungsgruppen. Das ist auch viel besser zu organisieren. Das kann ich auch viel besser, also dann entstehen doch gerade nicht die Wartelisten, wenn nicht jeder alles machen kann. So, und die Qualität wird gesteigert. Also den Vorwurf kann ich nicht nachvollziehen.
Ja gut, wenn nicht nur die Leistungen, sondern auch die Leistungsmengen zugeteilt werden. Der Vertreter sagte, dass in Nordrhein-Westfalen die Leistungsgruppen eben zugeteilt worden sind, auch teilweise nach den Anträgen, so wie Sie das gesagt haben. Und dann wird aber mit zugeteilt, so und so viele Operationen oder so und so viele Fälle zu dieser Leistungsgruppe dürft ihr machen oder könnt ihr machen. Das ist ja jetzt Nordrhein-Westfalen, noch nicht im Bund. Aber das habe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz im Blick. Wie ist das da mit den Leistungsmengen?
Also nach meinem Kenntnisstand ist es zum Ersten gerade nicht so in Nordrhein-Westfalen, dass so wie Krankenhäuser etwas beantragt haben oder in einem gemeinsamen Verfahren, das sie dort abgesprochen haben, wo ja auch Kassen zum Teil mit oder Kassen mit dabei waren, dass das, was beantragt wurde, so alles zugewiesen wird. Das, nach meinem Kenntnisstand passiert das gerade nicht in NRW. Das wird ja entspricht nicht meinem Kenntnisstand. Erstens. Zweitens. Ich kann jetzt nur über das KHVVG sprechen. Dort ist zunächst einmal nicht vorgegeben, dass dort Fallzahlen mit automatisch verbunden sind. Was richtig ist, ist, dass die Leistungsgruppe, wenn die Qualitätskriterien erfüllt sind, die Planungsbehörde zuweisen kann oder auch nicht zuweisen kann. Und dann gibt es sicherlich den Fallzahlkorridor von +/-20%, wo man mehr oder weniger Fälle machen kann, wo nichts passiert. Das ist aber, das entspricht der Voralter-Vergütung. Es soll ja gerade nicht mehr der Hamsterrad-Effekt irgendwie erzielt werden, immer mehr Fälle, gleich mehr Vergütung. Deshalb auch die +/-20%. Und mit nach unten die 20% sind insbesondere für Landkrankenhäuser oder für Häuser, wo, sagen wir mal, Bevölkerungsdichte abnimmt, um denen auch eine Voralter-Vergütung zu garantieren. Erstens. Was sein kann, das ist aber nicht Kraftgesetzes für jedes Krankenhaus vorgegeben. Es gibt ein Instrument der Planfallzahlen. Das kann, wenn die Landesplanungsbehörde, also das Land es will, kann es einem Klinikum eine Planfallzahl zuweisen. Dann gilt das. Aber nur, wenn das Land das macht. So. Und das wird im Übrigen auch in der Diskussion häufig vergessen, mit dem Vorwurf, da würde zu stark in die landesplanungsrechtlichen Hoheiten eingegriffen. Nee, das Land kann auch Planfallzahlen zuweisen, dann ist es so. Und dann fließt auch dafür die Voraltervergütung. Da wird man aber, gehe ich von aus, nicht flächendeckend von Gebrauch machen. Das würde ich vielleicht einsetzen, wenn es irgendwo in einem schwach strukturierten Gebiet Schwierigkeiten gibt, entsprechend die Klinik zu halten, zu finanzieren, dann könnte man dort Planfallzahlen zuweisen. So. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, in einem Ballungsgebiet. Aber gut, das ist dann Sache der Bundesländer.
Der Länder, okay. Dann kommen wir jetzt langsam zum Schluss. Aber ich möchte nicht ohne noch einmal über einen ganz wichtigen Punkt zu sprechen, aus dem Gespräch rausgehen. Und zwar, das ist die Steuerung der Patienten. Wir hatten es ja eben schon ganz kurz mit dem gemeinsamen Tresen in den Notfallzentren. Es soll über die Notfallreform, sollen die beiden Telefonnummern 112 und 116 117 zusammengeschaltet werden. Es soll Videosprechstunden für Anrufer geben oder für Patienten geben, die vielleicht nicht so ein ganz dringendes Problem haben und nicht vor Ort kommen müssen, statt dann, dass sie in den Bereitschaftsdienst gehen oder in die Notfallzentren. Ist das SMET-Verfahren schon so weit, dass die Patienten an die richtige Stelle tatsächlich gelenkt werden können? Und wie wollen Sie erreichen, dass die Patienten nicht am Ende doch mit den Füßen abstimmen und das tun, was sie immer getan haben?
Also der Status quo ist sicherlich suboptimal. Patienten und Patienten wissen häufig nicht, an wen sie sich wenden sollen, wo sie hingehen sollen und landen dann häufig in der Notfallaufnahme. So, das ist dann die häufig auch die teuerste, oder rufen Rettungsdienst an, das ist dann häufig die teuerste Inanspruchnahme des Gesundheitssystems. Aber klar und Fakt ist doch, der Patientin, Patient hat ein Problem und definiert einen Notfall. Aber die sind nicht dafür verantwortlich, die Antwort auf den Umgang damit zu organisieren und sicherzustellen. Das müssen wir schon tun, das muss das System tun. Und das ist Ziel und Zweck der Notfallreform, und den Rettungsdienst würde ich da immer mitdenken und muss man auch mitdenken, dass wir vielleicht ohne dass Patientin, Patient merkt, 116, 117 und die 112, die beiden Nummern, die bekannt sind, dass wenn man dort anruft, dass das dort doch eine Zusammenarbeit gibt in einem Ersteinschätzungsverfahren, das dann dazu führt, dass egal welche Nummer ich anrufe, man auf die adäquate Versorgungsstufe, sei es der ärztliche Bereitschaftsdienst, sei es Tage später der Hausarzt oder sei es vielleicht auch etwas ganz anderes, dass eine pflegerische Versorgung notwendig wird oder eine psychotherapeutische oder psychiatrische Versorgung notwendig wird, hin verwiesen wird. Das muss das System leisten. Und wenn das etabliert ist und wenn das gut läuft, dann bin ich sicher, dass das auch von Patientinnen und Patienten angenommen wird und formuliert wird. Mhm. Und Punkt.
Kommt das zum 01.01.25 auch oder später?
Notfallreform haben wir ja diese Woche die Anhörung zum Referentenentwurf hier. Also die Verbände und Länderanhörung und die Ressort. Gespräche, die sind dann jetzt diese Woche. Wir werden, wenn alles gut geht, im Juli im Kabinett sein mit der Notfallreform. Dann wird im Spätsommer, Herbst im Herbst die parlamentarischen Beratungen stattfinden. Ich gehe mal davon aus, dass wir Anfang 2025, also 1.1. sicherlich nicht, aber im Laufe des Anfangs 2025 im Bundesgesetzblatt stehen können.
Gut, dann als vielleicht letzte Frage. Was wird denn noch aus der Reformwerkstatt der Abteilung 2 kommen bis zum Ende der Legislaturperiode? Bürokratieabbau ist ja schon lange versprochen. Kommt das noch? Und was noch?
Ja, wir haben eine groß angelegte Abfrage im System gemacht, also wo alle Organisationen und Verbände Vorschläge machen sollten. Wir haben auch aus dem politischen Bereich Vorschläge bekommen, ohnehin selbst schon immer Themen gesammelt. Ja, wird zusammengetragen und wir haben vor, dort auch noch so ein Bürokratie-Entlastungsgesetz zu machen. Das wird kommen aus anderen Abteilungen sicherlich, aber auch unmittelbar jetzt, die Themen, die mich tangieren hier, betreffend Pflegekompetenzgesetz wird sicherlich kommen, aber viele weitere auch. Und aus der Abteilung 2, naja, wir hatten ja noch so ein VSG 2 auf der Agenda. Da muss man mal schauen, wie wir das steuern. Es wird natürlich irgendwann auch Zeit für ein Gesetzgebungsverfahren, wenn nächstes Jahr dann ab der Sommerpause Stillstand der Rechtspflege sein wird oder sein könnte, wenn wir im September nächsten Jahres voraussichtlich dann die Bundestagswahlen haben. Muss man schauen. Wir haben natürlich mit dem GVSG jetzt ein ambulantes Versorgungsgesetz, wo ohnehin schon sehr vielseitige und auch voneinander getrennt zu bewertende, zu sehende Reformen, kleinere Reformen, größere Reformen drin haben. Das GVSG könnte für die Abteilung 2, vielleicht noch für andere Bereiche, ein Gesetz geben, wo man vieles noch auch reinsteuert. Vielleicht aus den Themen, die auch für VSG 2 vorgesehen waren. Ja, das könnte sein.
Dann bin ich gespannt. Herr Weller, vielen Dank für die Einblicke in den Maschinenraum der Reformwerkstatt im Gesundheitsministerium, die Sie uns heute gegeben haben. Das kann man ja wirklich so sagen. In den kommenden Tagen wird ja beim Hauptstadtkongress einiges davon diskutiert werden. Vielleicht kommen wir ja dabei in der Meinungsbildung ein Stückchen weiter, während ja gleichzeitig die Stunde des Parlaments für zwei der Projekte schlägt. Wir werden das natürlich weiterverfolgen und Sie sind sicherlich weiter mittendrin, aber im Hintergrund. Alles Gute für Sie.
Ja, vielen Dank, Herr Gerloff.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.